Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Dr. Bernhard Kegel. Hallo Bernhard.
Hallo.
Schön, dass du gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Du bist Biologe, Chemiker. Du bist, privat bist du auch Jazzmusiker. Und du bist ein sehr erfolgreicher Autor vieler Bücher. Das ist jetzt nicht dein aktuellstes Buch. Das ist ein Buch, weswegen du heute hier hingekommen bist. Das ist das Buch Die Herrscher der Welt. Und Die Herrscher der Welt könnte man auf diesem Kanal, auf KenFM, denken, jetzt geht es um Putin oder es geht um Trump oder es geht um CIA. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Mikroben, die unser Leben bestimmen. Denn die Mikrobenwelt auf diesem Planeten und in uns drin bestimmt uns und es bestimmt auch die Welt. Das ist wahnsinnig, also ein wahnsinnig toll geschriebenes Buch und ich kann euch das wirklich nur anempfehlen, das euch zu besorgen und mal zu lesen, weil das wird euch, und das wird heute das Thema sein, das wird euer Bild über die Biologie, was Leben ist oder was wir als die Sapiens auf dieser Welt sind oder was mein Hund ist, was ein Floh ist, es wird es, glaube ich, schon sehr verändern, weil dieses Buch macht eigentlich Schluss mit dem Begriff, dass wir Individuen sind, dass wir eigenständige Lebewesen sind, die ganz alleine in unserem Körper das Sagen haben und so leben auf diesem Planeten. Und es zeigt auch ein anderes Bild auf die Evolution allgemein, was für Komponenten innerhalb der Evolution eigentlich mitbestimmend sind. Weil die Mikroben, die gab es eigentlich schon ziemlich schnell nach der Entstehung der Erde. Aber das, was wir Lebewesen, meinetwegen mit Augen, mit Beinen, mit einer Wirbelsäule so benennen oder mit Flossen, mit Knorpelfische oder so, das ist im Vergleich dazu doch relativ kurz entstanden, wenn man das zusammenfasst. Und die Mikroben haben eigentlich, oder die Mikroben sind eigentlich viel länger auf der Welt, sodass sich die Individuen, aber das wird Dr. Bernhard Kegel gleich viel deutlicher sagen können, dass sich die Individuen eigentlich an die Mikroben auch angepasst haben und dass es dann ein symbiontischer Prozess stattgefunden haben muss, der gleichzeitig mit dem Leben entstanden ist. So, habe ich da irgendwie Bullshit geredet jetzt?
Nein, das war im Großen und Ganzen richtig. Wenn man sich vorstellt, wie sozusagen die ersten Vielzeller auf die Welt gekommen sind oder wie die Welt war, als die ersten vielzelligen Organismen auf die Welt kamen, dann war die ja nicht leer und öde, sondern, wie du das eben richtig gesagt hast, da waren schon seit mehr als einer Milliarde Jahre, das muss man sich vorstellen.
Das sind 1000 Millionen Jahre.
Genau, Mikroben sozusagen die Herrscher der Welt. Ja? Daher kommt eigentlich dieser Begriff. Sonst war ich mit diesem Buchtitel gar nicht so begeistert davon, weil der sowas Hierarchisches hat. Und eigentlich ist die Aussage des Buches genau eine andere. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Mhm. Und diese Mikroben, die hatten praktisch jede ökologische Nische, die da war auf dieser Erde, besetzt. Die war, da war eigentlich sozusagen kaum Platz für was Neues.
Das ist doch komplett besiedelt. Da, wo es besiedelt war, war alles mit Mikroben und so weiter besiedelt, ne?
Vermutlich. Also ich meine, es war keiner von uns dabei. Ja. Die Fossilzeugnisse aus der Zeit sind auch sehr, gibt es nur sehr wenige. Aber man kann davon ausgehen, dass überall da, wo Mikroben leben konnten, lebten auch welche. Und als dann die Vielzeller kamen, dann war das natürlich für die dort schon lebenden Mikroben eine ungeheuer interessante neue Existenzform, weil die bestanden ja aus energiereichen Verbindungen. Die schieden auch energiereiche Verbindungen ab über ihren Stoffwechsel, die sie wiederum weiter benutzen konnten oder weiterverwenden konnten oder ihrerseits verstoffwechseln konnten. Also man muss sich vorstellen, dass diese vielzelligen Organismen, aus denen dann letzten Endes wir und alles, was heute lebt, hervorgegangen sind, nie die Chance hatten, sozusagen alleine zu leben, sondern da stürzten sich sofort die Mikroben da drauf und besiedelten diese neuen Organismen. Und vom ersten Moment ab war klar, dass es da irgendein Miteinander geben müsste. Und das hat dann sicherlich, man nennt das Koevolution, also wenn zwei Organismenarten oder mehrere über lange Zeiträume sich sozusagen aufeinander einspielen, könnte man vielleicht sagen. Das hat dann stattgefunden und das ging dann so weit, dass beide in vielen Fällen gar nicht mehr ohne den anderen können.
Also Symbiose ist das ja dann. Ne?
Genau.
Das ist der symbiontische Prozess. Und durch dein Buch wird auch klar, dass eigentlich alles eine Symbiose ist. Also das Leben selbst ist ein symbiontischer Superorganismus, der mit sich selbst dann wechselwirkt. Und es gibt wirklich dieses, also ich als Mensch habe eine Leber, eine Lunge und mehr nicht, das gibt es gar nicht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, aus wie vielen Zellen der Mensch so ungefähr besteht, schwankende Zahlen, und aus wie vielen Mikroorganismen, damit man da mal ein Bild von hat, von der Zahl her.
Was also das beides eigentlich ist natürlich nur in Schätzungen möglich. Die sind sehr grob. Also ich will mir jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob es mehr menschliche Zellen als Mikrobenzellen in unserem Körper gibt oder doch andersrum. Es sind ungefähr 10 Billiarden menschliche Zellen, das ist so die gängige Schätzung im Augenblick.
10 Billiarden?
Ja, 10 Billionen, Entschuldigung. Billionen, ja. Und möglicherweise etwas mehr Mikrobenzellen. Das heißt, wir wären tatsächlich in unserem eigenen Körper in der Minderheit. Und diese Zellen, diese Mikroben leben zum größten Teil im Darm. Etwa 1,5 Kilogramm unseres Körpergewichts besteht aus Darmmikroben. Also wenn man irgendwann auf der Waage steht und unglücklich wird, kann man insgeheim 1,5 Kilo abziehen. Ja. Aber ohne diese 1,5 Kilo geht es eben nicht. Also insofern kann man sie auch wiederum nicht abziehen. Also die sind schon wichtig. Auf der Haut leben sie, auf allen Oberflächen unseres Körpers, die Kontakt mit der Außenwelt haben. Also auf der Haut, im Darm, der letzten Endes ein Schlauch ist, der quer durch den Körper führt mit einem Eingang und einem Ausgang. Genau. Die Nasenschleimhaut, die Mundschleimhaut, die Vaginalflora, also alle Oberflächen, die mit der Außenwelt in Verbindung, auch die Lunge zum Teil, sind von Bakterien und anderen Mikroben besiedelt. Man spricht von Mikroben allgemein, es sind in der Mehrzahl wirklich Bakterien, aber es sind durchaus auch andere Einzeller, also Pilze, zum Teil auch tierische Einzeller, also Amöben, etwa in unserem Mundraum lebt auch eine Amöbe. Aber die große Mehrzahl sind Bakterien.
Jetzt hast du in deinem Buch beschrieben, aus wie viel verschiedenen Bakterien, also wie viele verschiedene Bakterien Menschen allgemein, also die gesamte Menschenspezies, nicht einer alleine, sondern alle die gesamte Menschheit, aus wie vielen Arten alleine die Bakterien im Mundraum? Ich glaube, es sind über 10.000.
Ja, das ist also mit den Artenzahlen bei Bakterien ein bisschen schwierig zu definieren, weil das ist nicht so wie bei den Tieren und Pflanzen, die wir sonst kennen, weil Bakterien ihre genetisches Material auch untereinander austauschen können, ist das mit dem Artbegriff so ein bisschen schwierig.
Die sind untereinander auch noch
symbiotisch
oder kooperativ.
Ja, könnte man so
helfen
sagen.
Helfen sich
ja
untereinander.
Genau, wir machen das wahrscheinlich nicht
mit Absicht.
Ja, also es sind aber tatsächlich Zehntausende, muss man sagen, wenn man jetzt, wie du sagst, alle Menschen zusammenrechnet, also die Pygmäen in Afrika genauso wie die Inuit, wenn man sozusagen das ganze Spektrum nimmt, würde man da etwa hinkommen zu dieser Zahl. Und das Faszinierende ist, dass sich in diesem winzigen Lebensraum Mund sozusagen ganz viele Kleinstlebensräume wiederum bieten. Also jede Seite jedes Zahns hat eine eigene Bakterienflora. Also ob die Zahnseite jetzt zum Innenraum des Mundes zeigt oder zum Nachbarzahn oder zur Wange, das erzeugt natürlich bestimmte Unterschiede in den Bedingungen. Es ist feuchter, wärmer, kühler und so weiter. Und das wirkt sich sofort also in einer unterschiedlichen Besiedlung durch Bakterien aus. Also es ist ein ganz spezifisch, ist dieser Raum aufgeteilt in diesen Bakterienarten. Davon sind sicherlich nicht alle sozusagen ganz eng mit uns liiert. Professor Bosch aus Kiel, der sich sehr viel damit beschäftigt hat, der spricht immer gerne von Touristen und Einheimischen sozusagen. Also die Einheimischen wären die, mit denen wir wirklich eng liiert sind. Und dann gibt es natürlich die gelegentlichen Besucher, die durch Essen, durch Trinken, durch unsere Umwelt, durch Reisen mal in uns oder an uns gelangen, da aber nicht dauerhaft bleiben möglicherweise.
Kann man das vielleicht vergleichen wie so ein Bundesland? Also wir haben da die bilden so eine eigene Stadt oder sowas oder so ein eigenes Dorf bilden die da, wo dann die hinzuziehen, dann ziehen die dorthin und die haben vielleicht so ein bisschen Kontakt, aber dann gehen sie wieder zurück und so. Kann man das so, also die besiedeln ein und sind eigentlich sowas wie Bewohner?
Ja, so würde ich schon sagen. Also das es gab ja früher den alten Begriff Kommensalen für diese Bakterien, weil man noch nicht wusste, dass die, wie eng die mit uns liiert sind. Das heißt ja übersetzt sozusagen Mitbewohner, Mitesser, die sozusagen einfach nur da sind und profitieren von dem, was wir zu uns nehmen. Genau. Mhm. Anders konnte man sich das irgendwie nicht vorstellen. Aber der Begriff wird heute eigentlich kaum noch verwendet.
Jetzt hast du dir, nicht du, aber du hast reingeschrieben in dem Buch, wenn man das alles so klar und deutlich sieht und sich dann das Ganze mal vor Augen führt, dann sind wir eigentlich gar keine Individuen mehr, sondern wir sind Holobionten. Mhm. Das heißt, kannst du das vielleicht erklären, was heißt das? Was ist ein Holobiont?
Na, wenn man, also ich muss vorher noch sagen, das hast du ja vorhin auch angedeutet, was für mich als Biologe sozusagen eine ganz entscheidende Erkenntnis daran ist, dass es eben nicht nur wir Menschen sind, bei denen das so ist, sondern alle Lebewesen.
Mhm. Hund, alle. Katze,
alle.
Molch.
Jeder kleinste Insekt, jede Pflanze, jedes Tier kann nur auf dieser Erde leben im engen Zusammenhalt, Zusammenschluss mit bestimmten Mikroben. Es gibt nicht sozusagen das eine Tier mit und auf einem anderen Ort vielleicht ohne Mikroben. Es gibt nur dieses Miteinander. Es gibt keine Wahlmöglichkeit. Und insofern, wenn man über einen Organismus, sei es jetzt den Menschen oder eine Blattlaus, in Gesundheit und Krankheit verstehen will, dann muss man das Ganze betrachten. Diese Einheit aus dem Wirt, der dem Ganzen sozusagen die Form und die Gestalt gibt, und das ist das, was wir sehen, und diesen zahllosen, für uns unsichtbaren Mikroben, die an und in ihm leben, und die nicht getrennt von ihm betrachtet werden können. Und er kann nicht getrennt von ihnen betrachtet werden. Also diese beiden, der Wirt und seine Mikroben, bilden eine Einheit. Und das nennt man, das ist ein Holobiont. Holo aus dem Griechischen heißt ganz. Ne? Wir müssen den ganzen Organismus sehen mit all seinen Bewohnern, wie du es genannt hast.
Und dann kann man also nicht mehr, dann ist das eigentlich, dann müssen wir eigentlich ein völlig neues biologisches Lebensbild entwickeln oder Stammeskunde vielleicht nicht, aber wir sagen ja, wir sind ein Mensch. Das stimmt ja dann gar nicht mehr. Also unser Bild vom Mensch ist ja, ich bin der Herr im Ring, ich bin der Herr im Salon oder im Saal oder so. Ich bestimme über mich, aber das stimmt ja gar nicht. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen mehr darüber sagen, was machen diese Bakterien denn in uns? Weil früher haben wir so gelernt, da bin ich noch mit groß geworden, Bakterium, oh Gott, die machen uns krank.
Ja.
Das stimmt ja gar nicht. Ein ganz, ganz geringer Anteil macht uns krank. Also ganz, ganz geringer Anteil. Und die meisten, die helfen uns ja eigentlich.
Genau.
Ohne die könnten wir gar nicht, wenn wir die alle wegziehen würden, dann würden wir wahrscheinlich umkippen und sofort tot sein. Über lang oder kurz, wenn wir.
Der Versuch ist Gott sei Dank noch nie unternommen.
Nee, so ein Staubsauger hat ja keiner entwickelt.
Aber es würde uns wahrscheinlich über kurz oder lang nicht gut gehen. Das kann man wohl mit Sicherheit sagen. Ja, da kamen jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Also tatsächlich ist es so, dass die Bakterien, die uns krank machen, das sind nur etwa 200 verschiedene Arten oder Stämme, wenn man so will. Und demgegenüber steht ein Millionenheer. Wir beginnen gerade erst zu begreifen, wie viele das wirklich sind, die also bestenfalls gar nichts mit uns zu tun haben oder also uns sogar wohlwollend oder sogar gegenüberstehen oder sogar nötig sind für unser Überleben. Und insofern ist dieses alte, von der Medizin geprägte Feindbild, also Bakterien sind etwas, was Igitt ist, was wir bekämpfen müssen, was wir von uns fernhalten müssen, das könnte falscher gar nicht sein. Also diese 200, die sollten wir möglichst von uns fernhalten, aber da helfen uns ja auch diese vielen Bakterien, die wir an und in uns haben. Du hast gefragt, was die tun. Also in den weitaus meisten Fällen wissen wir es noch gar nicht. Was man definitiv weiß, ist, dass Bakterien helfen, bestimmte Substanzen, die wir zu uns nehmen, pflanzlicher Natur vor allen Dingen, überhaupt zu verwerten. Also es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, die Pflanzen zu sich nimmt, die ohne die Hilfe von, das ohne die Hilfe von Pflanzen verwertenden Bakterien existieren kann. Vom Blattlaus über den Menschen bis zum Elefanten. Alle brauchen diese symbiotischen Darmbakterien, um pflanzliche Nahrung überhaupt zu verwerten. Diese Zellwandbestandteile der Pflanzen, die sind sehr chemisch, sehr feste Verbindungen, die kaum zu knacken sind. Und das können eben nur Bakterien und höhere Organismen, vielzellige Organismen können das gar nicht. Mhm. Dazu kommt dann, das weiß man aus vielen Experimenten auch mit Mäusen, dass diese Bakterien im Darm ganz entscheidend wichtig sind für die Entwicklung unseres Nervensystems und unseres Immunsystems. Man kann Mäuse züchten, die tatsächlich bakterienfrei sind, mikrobenfrei sind. Das ist relativ aufwendig und die müssen dann natürlich in einer sterilen Umgebung leben. Die brauchen spezielle Nahrung, spezielles Wasser und so weiter. Und wenn man die sich genau anguckt, dann merkt man, die haben ein anderes Immunsystem und ein anderes Nervensystem, das nicht wirklich nicht voll ausgebildet ist. Also in unserer Entwicklung ist die Gegenwart dieser Bakterien entscheidend wichtig. Dann bedecken sie uns sozusagen, unseren Körper ja von außen auch völlig, also unsere Haut, unsere Schleimhäute und so weiter. Schon alleine dadurch, dass sie da diesen Platz einnehmen, verhindern sie, dass krankmachende Bakterien sozusagen irgendwo in uns eindringen. Daraus wird auch deutlich, dass in dem Moment, wo dieser Schutzmantel, nenne ich jetzt mal, irgendwo gestört oder verletzt wird, dass dann sich Eingangspforten sozusagen auch für krankmachende Bakterien ergeben. Das mit Krankheit und Gesundheit ist auch eine ganz schwierige Sache. Das sind manchmal dieselben Bakterienarten, die als krankmachende Bakterien auftreten können und aber auch als sozusagen harmlose oder sogar nützliche Bakterien. Wovon das im Einzelnen abhängt, weiß ich jetzt auch nicht zu sagen. Da ist sicherlich noch viel, viel Forschungsarbeit zu leisten. Aber es gibt immer dieses Miteinander. Und das ist das Entscheidende. Und ja, was machen Sie noch? Also mir fällt noch ein, Sie synthetisieren Vitamine, verschiedene Produkte. Zum Beispiel muss man sich vorstellen, ein Blattlaus lebt davon, dass Pflanzensaft saugt. Dieser Pflanzensaft ist im Grunde Wasser, in dem sich ein ganz klein bisschen Zuckermoleküle durch die Photosynthese der Pflanze befinden. Das ist also keine besonders ergiebige Nahrung. Der Blattlaus kann überhaupt nur existieren, weil in ihm symbiontisch Bakterien leben, die all das, was er nicht aus seiner Nahrung bezieht, für ihn synthetisieren. Und dafür gibt er ihm ihrerseits sozusagen einen sicheren Lebensraum und den permanenten Nachschub an energiereichen Verbindungen der Pflanze, die Bakterien dann verwerten können. Ja, also vielleicht, das sind ja schon erstmal wichtige, ja. Wichtige Aspekte. Wobei, wie gesagt, also das Ganze ist eine technikgetriebene Entwicklung, dass wir jetzt so unheimlich viel über dieses sogenannte Mikrobiom, nennt man das ja, also die Gesamtheit aller Mikroben unseres Körpers, erfahren. Und was da im Einzelnen dahinter steckt, da werden wir noch eine ganze Weile brauchen, um das alles zu entziffern.
Du schreibst in deinem Buch, dass allein auf einem Blatt Papier, ich glaube, 100 Millionen Bakterien leben. Und wenn man den ganzen Regenwald zusammennimmt, sind das so und so viel Millionen oder Milliarden Elefanten?
Ich würde mal sagen, also, viel mehr.
Also du beschreibst in deinem Buch, dass die Mikroorganismen den Hauptanteil des Lebens eigentlich haben und dass die vom Gewicht her viel, viel mehr Gewicht auf diesem Planeten haben, wenn man das zusammensetzen würde, als jetzt die ganzen Säugetiere und Fische und ich weiß, alle anderen Arten zusammen. Und diese Mikroorganismen bringen aber mehr auf die Waage, um es platt zu sagen.
Viel mehr,
von der Menge. Ja. Das sprengt ja den Rahmen von Biologieunterricht auf Realschule oder so.
Ja, das ist so schwer zu begreifen, weil wir eben nichts sehen. Wir müssen uns noch mal die Größenverhältnisse klar machen. Eine durchschnittliche Bakterienzelle verhält sich zu einem Delfin, der Größe eines Delfines, wie dieser Delfin, ja zu was? Also das kann ja die Zuschauer mal überlegen, zu was, wie groß muss das sein, damit dieses Verhältnis von Bakterienzelle zu Delfin zu was? Also das ist etwa Großbritannien. Ja, also da kann man sich, da sieht man, dass es wirklich also ganz andere, eine ganz andere Größenordnung ist, um die es hier geht und von der wir wirklich nichts wahrnehmen können. Und
das macht fast so wie die Quantenwelt, ne?
Man ja, da geht's noch mal, da geht's noch mal ein paar Zehnerpotenzen.
So ein kleines Beispiel.
Ja, aber das fällt, deswegen fällt uns das so schwer, das zu glauben und wahrzunehmen, weil das alles für uns eigentlich nicht existent ist. Mhm. Wir brauchen Hilfsmittel, um das zu sehen, um das zu analysieren. Und das hat der normale Mensch eben nicht zur Verfügung. Das hat interessant ist übrigens aber, dass der erste Mensch, der das war ein holländischer Tuchhändler, der die ersten Mikroskope gebaut hat. Das erste, was der sich in dem Mikroskop angeguckt hat, waren seine eigenen Körperbakterien. Er hat nämlich Abstriche von seinem Zahnbelag gemacht und hat die dann unter dem Mikroskop betrachtet. Also diese Körperbakterien, die stehen sozusagen eigentlich ganz am Anfang der Mikrobiologie, wenn man so will. Man weiß die ja heute, also die Revolution, die wir da gerade erleben, die entsteht ja dadurch, nicht dadurch, dass man diese, wie früher, diese Bakterienzellen unter das Mikroskop legt. Die sehen ja mehr oder weniger alle gleich aus. Ja, ein bisschen unterschiedliche Formen, ein bisschen unterschiedliche Gestalten gibt es, aber von außen sehen sie eigentlich mehr oder weniger sehr ähnlich aus. Was jetzt neu ist, ist, dass unsere Sequenzierungstechniken für unser Erbmolekül, die DNA, so weit entwickelt sind, dass wir sozusagen jede beliebige Umweltprobe nehmen können und die gesamte DNA, die sich da drin befindet, analysieren können. Und dadurch entdecken wir nun mittlerweile Bakterien an Orten, wo wir vorher überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass die leben. Also etwa zum Beispiel haben NASA-Testflugzeuge in 10.000, 12.000 Meter Höhe in der Stratosphäre Bakterien gefunden, und zwar lebende Bakterien. Das ist das, worauf du angespielt hast. Im Gestein, hunderte von Metern unter Meeressedimenten, hat man Bakterien, lebende Bakterien gefunden, die in einer ungeheurer Zeitlupe leben, also in einem ganz langsamen Stoffwechsel nur haben. Und zwar sind das so viele, dass man schätzt, dass diese Deep Hot Biosphere, hat mal jemand gesagt, also die im tiefen Gestein, im heißen Erdinneren oder dem heißeren Erdinneren lebenden Bakterien 2/3 der Biomasse des gesamten Planeten ausmachen. Also etwas, was, von dem man vorher gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt, macht 2/3 der Biomasse unseres Planeten aus. Das, was wir so normalerweise als Lebewesen bezeichnen, also Tiere und Pflanzen, sind tatsächlich biomassenmäßig fast zu vernachlässigen. Alle Wildtiere, die noch Säugetiere auf der Welt, machen nur etwa 4% der Biomasse aus.
Und den Rest machen Mikroben?
Mikroben, wie gesagt, zum großen Teil, 2/3 alleine, die in einem Gestein lebenden. Da kommen jetzt die ganzen anderen Lebensräume mit ihren Mikroben noch dazu. Der Mensch mit seinen Nutztieren macht natürlich auch einen erheblichen Anteil mittlerweile aus. Aber all diese Vielzelligen zusammen sind bei weitem nicht so, legen bei weitem nicht so viel Gewicht auf die Waage wie die Mikroben, die in ungeheuren Zahlen existieren.
Wie findet man das hier? Wie kann man heute ein Bakterium sehen? Was für ein Instrument ist das? Ist das ein Raster-Elektronenmikroskop oder was ist das?
Man kann ja alle möglichen verschiedenen Mikroskope benutzen dafür. Elektronenmikroskope, damit kann man sozusagen ins Innere der Zellen noch reingucken. Mhm. Lebende Zellen kann man nur mit Lichtmikroskopen betrachten. Das hat tatsächlich im Grunde nicht viel geändert, bloß dass es natürlich heute noch bessere Mikroskope mit noch höherer Auflösungsfähigkeit gibt. Aber wie gesagt, das alles hat uns eigentlich nicht zu diesen neuen Erkenntnissen geführt. Zu den neuen Erkenntnissen führt uns die Suche nach bakterieller DNA. Und die meisten neuen Bakterienzellen, von denen jetzt die Rede ist, also unsere Körperbakterien und die in dem Gestein und die in heißen Quellen und so weiter, die hat noch nie jemand wirklich als Zelle gesehen. Das Einzige, was wir von denen haben, sind Teile, Bruchstücke ihrer DNA, die wir durch irgendwelche Umweltproben oder in irgendwelchen Umweltproben nachgewiesen haben. Das wird noch lange dauern, bis da sozusagen die Zellgestalten zu dieser DNA überhaupt entdeckt werden. Ja. Wir haben ja früher praktisch über Bakterien nur etwas aussagen können, wenn wir sie im Labor kultiviert haben. Das kennen sicherlich viele, ne, die berühmte Petrischale mit so einer Nährflüssigkeit drauf. Mhm. Und dann hat man die Bakterien da drauf verteilt. Und nach ein paar Tagen hat man dann da so einen weißlichen Belag. Und je nach Bakterienart sieht der ein bisschen unterschiedlich aus. Heute weiß man, dass 99% aller Bakterien gar nicht kultivierbar sind mit den Methoden, die wir bisher heute haben. Und die sind uns bisher einfach durchs Raster gefallen. Die haben wir einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und jetzt wird immer mehr deutlich, die gibt es aber und die sind sehr wichtig und die sind ungeheuer bedeutend für alle anderen Lebewesen.
Kannst du mal das Größenverhältnis so kurz mal erklären? Wir haben eine Körperzelle, eine menschliche Körperzelle und dann haben wir ein Bakterium. Die sind ja erheblich kleiner.
Ne? Ja.
Also wenn es so viele Körperzellen gibt und so viele Bakterien im Körper, die Bakterien passen dann in so einen Kasten rein, ne? Sind aber mehr, von der Anzahl mehr als Körperzellen. Also müssen ja viel, viel größer sein, die normale Zelle. Was für ein Verhältnis hat das? 1:100, 1:1000?
Ja, also ich meine, Bakterienzellen unter sich können wieder sehr unterschiedlich groß sein. Also das größte Bakterien, wenn ich das recht erinnere, ist 2 Milliarden Mal größer als die kleinste Bakterienzelle. Also auch innerhalb der Bakterien gibt es wieder ein Riesenspektrum, ja, aber um den Faktor 1000 ungefähr, denke ich mal.
Und deswegen ist es auch so schwer, das wirklich lebende Bakterien wirklich rauszukriegen, ne?
Ja, wir können also nur entweder mit dem Mikroskop forschen, aber da sind unsere Möglichkeiten sehr begrenzt. Jetzt suchen wir sozusagen nach ihrer Erbsubstanz und da können sie uns also nicht entkommen. Die finden wir überall.
Haben die Bakterien auch eine Auswirkung auf unsere Genstruktur? Oder kommunizieren sie mit ihr? Oder sind sie da, gibt es da symbiotische oder kooperative Ereignisse, die man schon kennt?
Also,
mit unserem Genmaterial?
Das wäre jetzt sozusagen schon ein sehr weitgehender Schritt. Es gibt auf jeden Fall Kommunikation zwischen Bakterien und Wirt, also zwischen uns und unseren Bakterien.
Wir sind ständig am Kommunizieren. So.
Ohne dass wir das wissen. Also erstmal Bakterien kommunizieren untereinander. Ja. Das ist auch so ein erstaunlicher, etwas ein bisschen unheimliches Faktum. Etwa ein Drittel aller Stoffwechselprodukte in unserem Blut sind nicht menschlichen Ursprungs, sondern sie stammen eben von unseren Körperbakterien, die offenbar unser Blut benutzen, um ihre Signalmoleküle, in vielen Fällen sind es wahrscheinlich sowas, in unserem Körper zu verteilen, um andere Bakterienpopulationen damit sozusagen zu erreichen, aber auch uns, den Wirt, damit zu erreichen.
Wie der Wal macht Ultraschall und die Bakterien machen da irgendwie eine ganz seltsame Form von Kommunikation. Also das ist ja der Hammer.
Ja, sie kommunizieren natürlich, sie müssen ja auch zueinander finden, dazu ist ja auch eine gewisse Kommunikation, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ist auch ein spannendes Thema, wie finden Wirt und Bakterien die richtigen Bakterienzellen denn überhaupt zusammen? Und wenn sie denn aber zusammen sind, dann müssen sie ja irgendwie dieses gemeinsame holobiontische Dasein nun irgendwie organisieren. Und das geht nur...
Ohne zu sterben und ohne den Wirt zu töten.
Ja, genau. Das geht nur, indem sie auch ein gewisses Maß an Kommunikation miteinander haben, was auch schon sehr, sehr alt ist in der Evolution. Das muss schon ganz am Anfang entstanden sein, als vielzellige Organismen mit den Mikroben, die damals auf der Erde lebten, in Kontakt kamen. Und da hat sich schon diese Kommunikation. Das ist natürlich ein Austausch von chemischen Stoffen oder es ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wenn ich die richtigen Oberflächenmoleküle auf meiner Zellwand habe, dann werde ich von den Bakterien erkannt als sozusagen als ein möglicher Wirt. Und umgekehrt, ich lasse eben als Wirt nur die Bakterien in mich rein, die eben auch über bestimmte chemische Kennungen verfügen. So erkennen sich die Partner sozusagen gegenseitig. Ein sehr spannendes Gebiet ist die sogenannte Darm-Gehirn-Achse. Das ist gerade beim Menschen Gegenstand ganz vieler Forschungsarbeiten. Man spricht ja vom zweiten Gehirn, also unser Darmhirn enthält mehr Nervenzellen als unser Rückgrat. Es steht in enger Verbindung mit dem Gehirn, mit unserem zentralen Nervensystem.
Über einen Nerv, ne?
Über den Vagusnerven einerseits, aber eben auch über viele andere Verbindungen, also etwa über das Blut. Ja. Insofern können Informationen, die aus dem Darm kommen, das ist ja auch ein sehr gut geschützter Bereich hier in einem Zentrum unseres Körpers, Informationen bis zum Gehirn gelangen und dieses Gehirn auch irgendwie beeinflussen. Also das Depressive, zum Beispiel depressive Menschen haben sehr oft auch Darm- oder Magenprobleme und umgekehrt, Magen, wenn man Magenprobleme und Darmprobleme hat, wird man auch sehr leicht missmutig bis hin zu depressiv. Also diese Verbindung ist ja eigentlich jedem so ein bisschen vertraut. Ne? Wenn mir unwohl ist, dann geht es mir auch nicht gut.
Ja.
Und das kann man sich aber natürlich nur noch sehr viel feiner vorstellen. Wir züchten ja durch unsere Nahrungsaufnahme eine ganz bestimmte Bakterienflora in unserem Darm heran. Das sind dann genau die Bakterien besonders gut vertreten, die also die Nahrung, die wir üblicherweise zu uns nehmen, dann auch verwerten oder uns helfen, auch die zu verwerten. Umgekehrt werden die Bakterien, die wir da nun herangezüchtet haben in uns, natürlich auch nun Nachschub wollen. Also jetzt sind sie nun da und jetzt haben wir sie da.
Den Hunger.
Genau. Und jeder kennt doch diesen Heißhunger auf Schokolade oder auf saure Gurken oder auf irgendwelche merkwürdigen Dinge, Erdnüsse in meinem Fall. Das ist natürlich nicht wirklich hart wissenschaftlich nachgewiesen, aber man kann sich doch sehr gut vorstellen, dass diese Bakterien nun ihre entsprechende Nahrung einfordern, indem sie also auf verschiedenste Art und Weise auf den Wirt einwirken können, einfach indem sie irgendwelche chemischen Stoffe ins Blutsystem abgeben oder auf die Darmwand einwirken, das dann wiederum über das Nervensystem, über dieses Bauchhirn nun weiter transportiert wird und in unserem Kopf als Hungergefühl ankommt oder als Heißhunger auf irgendwelche bestimmten Lebensmittel.
Man kann das, jetzt fällt mir so ein, ne? Vielleicht kann man es nicht, aber ich bringe das einfach mal als Beispiel. Man kann das ja mit der globalen Wirtschaft der gesamten menschlichen Spezies ungefähr vergleichen. Die hat ja auch so einen bestimmten Kreislauf und wenn wir das und das wollen, dann wird das produziert und wenn die das wollen. Aber es ist nie irgendwo ein individueller Entscheider, der das jetzt sagt, sondern wir sehen das, ach ja, jetzt will ich den Wein sowieso haben. Ja, dann und so. Irgendwie so ein Kreislauf scheint das auch zu sein.
Ja, also, weil Unternehmen merkt, da ist offenbar eine Nachfrage nach einer ganz bestimmten Sache, also befriedigen wir diese Nachfrage.
Ja. Und durch den Fluss der Welt, das ist bei uns an die Ader, kommunizieren die und dann weiß ich, welche Stoffe der und der haben will. Das sind dann, bei uns sind das die Zeitschriften oder das Internet oder so. Dann habe ich die Information ja rucki zucki. Ne?
Ja.
Kann man so vergleichen, ne? So ein bisschen. So.
Durchaus. Also du hattest ja vorhin auch die Frage, ob es da genetische Einflussnahme gibt. Da wollte ich noch
also
sagen.
Die Bakterien auf die Gene.
Genau. Da gibt es tatsächlich erste Hinweise. Das sind aber wirklich nicht viel mehr, soweit ich weiß, dass bestimmte Stoffe tatsächlich die Aktivität, also Stoffe, die Bakterien ins Blut abgeben, tatsächlich die Aktivität unserer Gene verändern. Ja? Also hochregeln oder runterregeln. Das ist vorstellbar. Also da gibt es auch noch nicht viele Details, aber offenbar geben können Bakterien so etwas tatsächlich bewirken. Wenn wir Malariaerreger, das also Parasiten oder Einzeller mit ihren Wirten die verrücktesten Dinge anstellen können, das weiß man schon lange. Da gibt es wirklich abenteuerliche Beispiele. Ich will nur eins nennen, das ist jetzt kein symbiontischer, also wohltätiger Organismus, sondern im Gegenteil ein krankmachender. Aber so Ähnliches darf man ja durchaus auch bei unseren Körperbakterien erwarten. Also der Malariaerreger befindet sich ja nur eine bestimmte Zeit im Blut. In dieser Zeit muss er von einer Mücke aufgenommen werden, um andere zu infizieren, andere Menschen zu infizieren. Und damit das gewährleistet ist und damit das gut funktioniert, verändert er den Geruch, den Körpergeruch des Menschen. Er verändert den Geruch dahingehend, dass er attraktiver wird für die Anopheles-Mücke als Überträger. Also er ruft sozusagen in uns, indem er unsere, die Chemie, die Stoffe auf der Körperoberfläche, die wir abgeben, verändert, damit die Mücke eher kommt und saugt. Also solche Phänomene kennt man, die gibt es noch in allen möglichen Variationen. Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass das tatsächlich in unserem Körper passiert. Bis wir da im Einzelheiten dahinter kommen, wird noch eine Weile
vergehen. Ne? Ja. Ich glaube auch, weil ich auch Beratung, Therapie und so mache, durch Gewaltstraftäter-Therapien, die ich damals gemacht habe, habe ich das so aufgebaut. Und ich, so dass indem ich auch dein Buch, zumindest kann ich mir das zurechtspinnen. Ich glaube, dass man sagt ja in der Psychologie, jetzt machen wir eine Verhaltenstherapie. Und dann macht man eine Verhaltenstherapie und dann wirkt die vielleicht mal so, weniger und so weiter. Ich glaube, vielleicht hat auch viel was mit der Ernährung zu tun. Also mit der Ernährung, damit die Bakterien das und das bekommen, damit die Stimmungslage eine andere wird. Also ich glaube, dass man in der Zukunft wahrscheinlich herausfinden wird, dass es viele Dinge gibt, über die haben wir uns noch nie Gedanken gemacht, psychisch oder vom Immunsystem her, die aber mit den Bakterien in ganz enger Kooperation stehen und dass man das fördern sollte. Oder vielleicht sollte man das Bakterium, den Stamm vielleicht mit dem zusammentun und dem mit dem oder so. Die vertragen sich besser untereinander, so wie die Christen untereinander sich vertragen, die Moslems sich untereinander vertragen. Aber untereinander Moslems und Christen, das bringt vielleicht Schwierigkeiten. Keine Ahnung, oder die Protestanten und
da
die.
Da gibt es bestimmt
sowas Bakterien, jetzt als Beispiel.
Stämme, die besser miteinander können als andere, klar. Ja. Jetzt habe ich leider.
Und dass man das Immunsystem vielleicht auch besser versteht. Vielleicht ist das Immunsystem des Körpers auch abhängig von diesen bakteriellen Symbionten. Dass das Immunsystem im Grunde genommen diese Bakterien braucht, um einen homöostatisches Gleichgewicht innerhalb der Zellen herzustellen, die dann wieder die Gesundung fördern. Und wenn bestimmte Sachen nicht im Gleichgewicht sind, dann gibt es dann da vielleicht Krankheiten oder da gibt es vielleicht, muss ja nicht gleich eine Krankheit sein, aber da ist es vielleicht, oh nee, heute geht es mir nicht gut und morgen geht es wieder besser.
Also unsere Vorstellung vom Immunsystem müssen wir total verändern. Das ist etwas, was sich bei weitem noch nicht sozusagen rumgesprochen hat in großen Kreisen der Medizin, aber das ist eine logische Folgerung aus dem, was wir jetzt wissen und erfahren haben. Also wenn wir alle Holobionten sind und wenn wir nur sozusagen als gemeinsame, Kollektive aus Wirt und Bakterien existieren können, dann kann ja das Immunsystem nicht diese Aufgabe haben, die wir ihm bisher zugeschrieben haben, nämlich nur Feindabwehr.
Makrophagen alles, produzieren
genau, irgendwelche genau, fressen, alles, was Bakterien entfernt Bakterien Abwehr. Aussieht, wird abgewehrt. Ja. Das kann nicht sein. Das muss viel mehr leisten. Das muss vor allen Dingen unterscheiden können zwischen Gut und Böse, ja? Also zwischen Bakterien, die gut sind für den Körper oder die sozusagen schon lange mit uns verbandelt sind und solchen, die eben eher mit Vorsicht zu genießen sind. Und wenn es dann zu einer Symbiose gekommen ist, also wenn Wirt und Bakterien zueinander gefunden haben, dann muss das Immunsystem es leisten, dass dieses System aufrechterhalten wird, so wie es ist. Und dann gehört dazu natürlich auch die Feindabwehr. Also dann gehört es auch, krankmachende Bakterien abzuwehren. Aber das ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe. Und deswegen gibt es also von namhaften Immunologen auch mittlerweile die Ansicht, wir können also das Immunsystem nicht mehr als ein Abwehrsystem begreifen, sondern als ein Mikrobenmanagementsystem. Unser Immunsystem muss sozusagen unsere ganzes Miteinander mit den Bakterien in unserem Körper steuern und regulieren. Und dazu gehört das, was wir früher dachten, aber es gehört eben auch noch viel mehr dazu.
Also es produziert auch gleichzeitig, stelle ich mir jetzt im Kopf so vor, Sozialarbeiter, die bestimmte Milieus wiederum gut hinkriegen, dass die gut miteinander können, damit es nicht zu viel Chaos gibt, damit nicht zu viel Streit oder aggressive Dinge entstehen oder so, damit das schön im Gleichgewicht bleibt und die ganze Community halt miteinander ganz gut kann und man mal auch eine Party feiert, damit das Immunsystem sagt, heute sind wir einfach gesund. Jetzt so ein witziges Bild zu nehmen, ungefähr. Könnte man sich das ja vorstellen. Ne? Was für Schlussfolgerungen ziehst du jetzt so für dich selber? Könnte das Ganze für die Medizin bedeuten? Gibt es ein neues medizinisches Weltbild dadurch? Oder teilweise eine? Oder Vielleicht wäre das Weltbild ein bisschen zu hochgestochen.
Ja, eigentlich, ne? Muss man auch wieder sagen, folgert daraus ganz klar, dass Krankheit eben nicht nur die Krankheit eines Teils dieses Holobionten sein kann, sondern des Ganzen. Ja? Und ich muss immer das Ganze betrachten, wenn ich sozusagen, wenn ich dahinter kommen will, was fehlt dem denn jetzt? Woran krankt der? Das mag in Einzelfällen natürlich auch tatsächlich dann mal ein ganz einfacher Grund sein oder einen Übeltäter geben, den ich dann mit Antibiotika bekämpfen kann. Das ist ja sicherlich auch so. Aber in vielen Fällen entsteht Krankheit vielleicht einfach aus einem Ungleichgewicht. Aus irgendwie, man spricht ja als der Gegenbegriff zur Symbiose, ist die Dysbiose. Dass also solche normalerweise eingespielten Verhältnisse irgendwie gestört werden, aus dem Rhythmus kommen, aus dem Gleichgewicht kommen. Und dass dann Heilung bedeuten würde, sie wieder sozusagen ins Gleichgewicht miteinander
und
zu bringen.
Dysbiose, ja. Kannst du das kurz mal erklären, was das so bedeutet? Ist das sowas wie zwei Länder passen nicht zueinander und führen Krieg?
Könnte man so sagen. Könnte
also
man so sagen.
Kooperation,
es ist also natürlich nicht jetzt der normale krankhafte Bakterien, also krankmachende Bakterien gemeint. Ja. Mhm. Das ist ja wirklich pathogen. Das heißt, das hat wirklich zum Ziel, sich auf Kosten des Wirtes zu vermehren. Ja. Aber bei der Dysbiose würde einfach bedeuten, dass das, was diese beiden Teile des Holobionten füreinander tun, nicht mehr funktioniert. Also die Bakterien, die eben bestimmte Pflanzenbestandteile für uns verwerten, tun das nicht mehr. Das führt dann natürlich zu irgendwelchen Darmproblemen, die man nur beheben kann, indem man sozusagen diese Fähigkeit der Bakterien wieder irgendwie ihn wiedergibt oder wiederverleiht oder diese Bakterien, die diese Fähigkeit haben, ansiedelt, neu ansiedelt oder indem man sie fördert im Darm. Also ich denke, das ist was in Zukunft eine ganz immer größere Rolle spielen wird. Es gibt ja die Makrobioten, die haben das sozusagen schon immer gewusst, ja. Aber die hantieren ja bloß mit einer Handvoll von Bakterienarten. Das ist also derartig unterkomplex im Vergleich zu dem, was wir jetzt tatsächlich wissen und erleben, dass das also nicht wirklich ernst zu nehmen ist. Da muss einfach in den nächsten Jahrzehnten einfach noch sehr viel mehr kommen über dieses Miteinander von Bakterien und Wirtszellen, damit man solche aus dem Gleichgewicht geratenen Prozesse überhaupt als solche dann erkennt.
Ich könnte mir vorstellen, dann könnte man jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren könnte man wahnsinnig viele Bakterienstämme, die mit uns zu tun haben, die in uns leben, jetzt die ganze Menschheit leben, dass man die züchtet und dann, dass eine völlig neue Art der Transplantationsmedizin entsteht, nämlich quasi so ein kleines Mikrobiom transplantiert dahin, wo es vielleicht, wo es ganz bestimmt hingehört, wo das fehlt. Und das wird vielleicht auch die Ernährungsindustrie oder die Ernährungsberatung vollkommen umstellen. Also im Grunde genommen, wenn man dein Buch liest, ne, verändert sich das Gesamte, was wir so wissen von uns selber. So.
Ja, ne? Das erstreckt sich auf sehr, sehr viele Gebiete.
Auf sehr, sehr viele Gebiete. Ja. Ne? Das ist nicht einfach, wir sind ein Holobiont, sondern nein, das hat... Denk mal drüber nach, was das bedeutet für uns. Für alles.
Absolut, absolut. Was ja besonders faszinierend ist, weil du für Ernährungsindustrie sagst, man hat in der Muttermilch eine Stoffgruppe entdeckt, die da sogar sehr prominent vertreten ist. Ich glaube, es ist die dritthäufigste Stoffgruppe in der Muttermilch. Das sind sogenannte Oligosaccharide, also sind Zuckermoleküle, relativ kurzkettige, die das Baby gar nicht verwerten kann. Also was sollen diese Substanzen an so einer prominenten Stelle in der Muttermilch? Mhm. Die sind offenbar dazu da, um die Bakterien im Darm des Babys quasi zu ernähren und diese heranwachsenden Holobionten oder diesen sich bildenden Holobionten zu unterstützen, damit die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Mhm. Also schon der Mutterorganismus sorgt dafür, dass die Babys in dieser Beziehung sich gesund entwickeln. Das zeigt doch, was das für eine überragende Bedeutung haben muss. Das ist ganz entscheidend für gesund sein oder krank sein oder für eine gesunde Entwicklung, dass diese Verbindung hergestellt wird und dass das zustande kommt. Und da sorgt die Mutter an erster Stelle dafür.
Du, weil du gerade Säugling sagst, du beschreibst in deinem Buch noch etwas, was mich total, wo ich dachte, was? Wir sind so auf Hygiene bedacht und so weiter. Also bei der normalen Entbindung eines Kindes kommt das Kind auch oftmals mit dem Anus der Mutter in Kontakt. Und das ist nicht unwesentlich, sondern da kommen Bakterien vom Anus der Mutter in das Baby hinein, das wichtig ist fürs Baby.
Ne? Ja, also
kannst
nicht nur der Anus,
das genauer erklären?
Die Vaginalfauna, bakterielle Vaginalfauna der Frau verändert sich während der Schwangerschaft hin zur Geburt. Offenbar also mit dem Ziel.
Die Bakterien werden andere plötzlich.
Die Zusammensetzung der Bakterien.
Die Zusammensetzung.
Werden andere, ja. Und offenbar dient das dazu, das Kind bei der Passage durch den Geburtskanal, sozusagen, das, wenn man den Begriff verwendet, so eine Art probiotische Ganzkörperbehandlung. Also das kommt alles mit,
Prävention,
was es sozusagen braucht.
Genau. Probiotische oder mikrobiotische Prävention, genau. Die ja gleich mitgenommen wird.
Genau, da hast du alles, was du brauchst. Das wird, selbst wenn das Kind danach abgerieben wird,
überall in
Ohren, in der Nase, im Mund, in Hautfalten, überall stecken die Bakterien natürlich noch. Mhm. Und die breiten sich dann aus. Man hat das sehr schön untersucht. Es ist tatsächlich so, dass das Mikrobiom des Babys in hohem Maße übereinstimmt mit dem vaginalen Mikrobiom der Mutter, ja, in den ersten Wochen. Mhm. Das ist sozusagen die Startdosis, die das Baby mitbekommt, um sein eigenes Mikrobiom auszubilden. Wenn jetzt, und das ist eben das Bedenkliche, nun immer mehr Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, die bekommen diese Bakteriendusche.
Per Kaiserschnitt oder so.
Es gibt, die WHO sagt, es gibt aus medizinischen Gründen bei 15% aller Geburten tatsächlich eine Notwendigkeit für einen Kaiserschnitt. Wir sind aber in Deutschland mittlerweile bei 30% aller Geburten an vielen westlichen Industrienationen. Das geht in manchen Ländern noch weit darüber hinaus. In China, in Brasilien haben wir zum Teil noch höhere Zahlen. Das hat nichts mit Medizin zu tun, sondern das sind so
leicht oder so. Wir machen es uns leichter.
Ja, ich will jetzt niemanden da beschuldigen.
Ja,
das hat viele Gründe. Das sind die Frauen selbst, das sind die Ärzte, das ist der ganze Medizinbetrieb. Das ist alles Mögliche, was da mit reinspielt. Aber eines kann man sagen, für das Baby und sozusagen für die gesunde Entwicklung des Babys ist das keine gute Entwicklung, weil diese Übertragung der Symbionten findet nicht statt. Und man kann tatsächlich zeigen, dass anstatt von der Vaginalbakterienfauna der Mutter sozusagen infiziert zu werden, sind solche Kaiserschnittbabys mit Hautbakterien von Krankenhauspersonal besiedelt. Also nicht mal von der Mutter, sondern von den Menschen, die mit dem Baby dann umgehen in den ersten Tagen. Mhm. Ja, das ist ja ganz klar. Das gleicht sich nachher an, denn nachher hat die Mutter ja immer mehr Kontakt zu dem Kind. Das gleicht sich dann nach ein paar Wochen an. Aber es gibt ja durchaus Hinweise, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, bezüglich einiger Krankheiten, also ein höheres Erkrankungsrisiko haben. Und das könnte mit diesen fehlenden Mikroben schon in den ersten Lebenswochen und Monaten zu tun haben. Es gibt einen berühmten amerikanischen Mediziner, Martin Blaser, der war der Chef, also der Vorsitzende aller amerikanischen Infektionsmediziner. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Missing Microbes, also fehlende Mikroben, und hat damit in Amerika großes Aufsehen erregt. Der eben viele der, was wir heute so Zivilisationskrankheiten nennen, damit in Verbindung bringt, dass wir unser Mikrobiom, unsere gesunde Bakterienfauna unseres Körpers auf mehreren Ebenen bekämpfen. Also eine Bekämpfungsmethode ist eben die Tatsache, dass wir sie gar nicht mehr auf natürliche Weise zur Welt bringen, sondern eben per Kaiserschnitt. Die zweite ist unser obsessiver Antibiotika. Missbrauch, muss man ja schon sagen.
Ja.
Und das Dritte ist...
Also unser Antibiotika ist das so, dass dann alle Bakterien im Körper im Grunde genommen absterben. Also nicht alle, aber ganz, ganz viele sterben einfach darunter. Ne?
Ja, klar.
Das ist so, also das die Chemotherapie, kann man so sagen, da im bakteriellen Sinn.
Alle sterben plötzlich. Das hat man natürlich auch im Detail untersucht. Klar, Bakterien, also Antibiotika sind per Definition dazu da, um Bakterien zu töten. Also töten sie auch in hohem Maße Bakterien. Man hat dann geguckt, wie lange braucht so ein Darmflora, um sich wieder zu regenerieren. Das findet tatsächlich statt. Nach 2-3 Wochen ist das wieder alles, hat sich das wieder einreguliert. In seltenen Fällen nicht. Da kann sowas dann noch sehr lange dauern. Problematisch sind vor allen Dingen wiederholte Antibiotikagaben. Also wenn man in rascher Folge immer wieder Antibiotika nimmt. Und es gibt ja eben mittlerweile vor allen Dingen in der Tierproduktion, also die bekommen ja prophylaktisch große Mengen an Antibiotika, auch bei der Pflanzenproduktion mittlerweile. Wir nehmen also, selbst wenn wir bewusst gar keine Antibiotika einnehmen, weil wir einen Infekt haben, weil wir eine Infektion haben, Antibiotika zu uns, die dann natürlich auch unsere Bakterienfauna betreffen.
Über die Tiernahrung, ne?
Ja.
Die wir so Tiernahrung, die wir zu uns nehmen.
Ne? Genau. Und das Dritte ist unsere Hygiene, über unsere völlig übertriebene Hygiene, also dass man mittlerweile in Hotels, also Desinfektionsautomaten da stehen hat, um sich nun an jeder Tür die Hände zu desinfizieren, ist völliger Quatsch. Das ist wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen und richtet mehr Schaden als Nutzen an. Man hat mal die führenden Mikrobiomforscher gefragt, was sie denn sozusagen aus ihrer Arbeit eigentlich an Ratschlägen für ihr normales Leben mitgenommen haben. Oder wie hat sich ihr Leben verändert, dadurch, dass sie dieses Wissen über das Mikrobiom erworben haben. Und das waren zum Teil ganz einfache Botschaften, die wir im Grunde auch schon vorher wussten. Also sei zurückhaltend und vorsichtig mit Antibiotika, ist keine, nicht möglichst wenig industriell vorgefertigtes Essen. Na, das ist viel zu energiereich. Damit handeln wir uns viele Probleme ein. Also möglichst frische, selbst zubereitete Nahrung. Lass deine Kinder draußen spielen. Lass die Kinder im Dreck spielen. Lass sie mit Tieren spielen. Also solche einfachen Ratschläge, die im Grunde alle darauf hinauslaufen, den Kontakt zu den Mikroben in unserer Umwelt eher zu intensivieren, als ihn nun abzuschaffen. Ja, es ist genau diametral entgegengesetzt. Und ich denke, wenn man das beherzigt, dann hat man schon einen Großteil der Probleme, die man sich in dieser Beziehung einhandeln kann, sich vom Leibe gehalten.
Also wir beide, setze ich es einfach mal voraus, wir sind ja noch in einer Kindheit groß geworden, wo wir wirklich ganz viel draußen waren. Also gebolzt oder was auch immer im Wald. Und da, wir kamen mit ganz viel Dreck, also ich kam mit wirklich viel Dreck in Kontakt, das war halt so. Und wenn ich mal gestürzt bin, da habe ich auch nicht unbedingt jetzt sofort Pflaster hier und Pflaster dort. Dann wurde weitergespielt und nochmal im Gras gewälzt oder was auch immer. Ist ja, das machen heutige Kinder viel weniger, weil sie ein Smartphone haben oder eine Spielekonsole oder irgendeinen Bildschirm, wo sie drauf gucken, wo sie nicht mehr mit diesen ganzen Stoffen in Kontakt kommen. Ne? Das kann ja bedeuten, will ja nicht unken, aber es kann ja bedeuten, wenn eine Generation ja so groß wird oder Generationen so groß werden, ne, dann werden die wahrscheinlich auch viel pathogener. Also die bekommen viel, viel mehr Krankheiten.
Das werden wir erleben. Aber es gibt natürlich einige Tendenzen, die ausgesprochen beunruhigend sind. Also dass zum Beispiel die Diabetes 2, Typ 2, der also schon immer kleinere Kinder befällt, sind schon 6- bis 6-Jährige, die also an Diabetes erkranken. Da läuft also in allergische Erkrankungen nehmen in hohem Maße zu. Das sind alles so Krankheiten, wo auch das Immunsystem vielleicht eine wichtige Rolle spielt. Also noch wissen wir es nicht, was aus dieser Generation sozusagen mal wird. Aber eine gute Entwicklung ist es sicher nicht. Und es widerspricht dem, was zumindest von Seiten der Mikrobiomforschung herausgefunden wird.
Ich bringe dir mal ein Beispiel. Aus meinem Leben, was ich letztes Jahr im August erlebt habe. Ich musste nämlich zur Darmspiegelung. Ich bin freiwillig zur Darmspiegelung gegangen. Ja. Vorsorge halt. Bis in dem Alter muss.
Habe ich auch gerade vor ein paar Wochen gemacht, ja.
Ja, habe ich Darmspiegelung gemacht. Und ich habe Asthma, Bronchitis und zwar allergisch. Jedes Jahr von Mai bis September geht das los. Und letztes Jahr war es extrem stark bei mir wieder. Ich habe sehr viel Spray gebraucht und so weiter. Dann habe ich die Darmspiegelung gemacht. Mhm. Und genau an dem Tag habe ich überhaupt gar kein Asthma mehr gehabt. Also normalerweise hätte ich es noch über einen Monat haben müssen. Null. Nicht einmal brauchte ich mein Spray. Ich habe nicht einmal irgendwie so geboostet. Nix. Nur die Darmspiegelung. Also da scheint etwas zu sein, das damit zusammenhängt.
Ja, wobei die Darmspiegelung ja gerade mit einer...
Also durch das Spülen jetzt,
ja,
meine ich.
Ja, ja.
Durch das Spülen, nicht die Spiegelung, hat wahrscheinlich nichts verursacht. Nee. Aber dieses Hepapiti oder wie das hieß, muss ich nehmen.
Ja.
Und dann einen Tag später auch nochmal. Und ich glaube, die sogenannte Darmreinigung oder Darmspülung, die hat was bewirkt.
Das kann ja... Also würde ich vermuten, das hat vielleicht was mit der Nahrung zu tun, ne? Mit dem, was da rausgespült worden ist. Also irgendwas in deiner Nahrung, was auf das du vielleicht allergisch reagiert hast oder irgendwie dein Körper jedenfalls nicht mochte.
Ich habe die Bronchitis seit meinem 11., 12. Lebensjahr.
Und bestimmt auch schon Allergietests gemacht.
Ich habe schon mehrere gemacht und es wurde immer besser dadurch, aber es hat wirklich nicht aufgehört. Aber es wurde schon besser. Also früher war das noch viel, viel schlimmer.
Also Allergien werden jedenfalls ganz vorne immer genannt bei all diesen Erkrankungen, die also möglicherweise bei Störungen unseres Miteinanders mit unseren Körpermikroben genannt werden. Und das kann ja eben auch tatsächlich schon sehr früh sich anbahnen, wenn man eben sowas hört, dass die Kaiserschnitte so ungeheuer zunehmen. Es gibt jetzt Bestrebungen, die Frau von Martin Blaser, arbeitet mit Neugeborenen und die untersucht jetzt, ob dieser Trend zum Kaiserschnitt wird sich ja vielleicht nicht aufhalten lassen. Also das wird schwer, ja. Deswegen müsste man überlegen, wie kann man jetzt das kompensieren, dass diese Kinder sozusagen diese Passage durch den Geburtskanal nicht erleben. Und was sie macht, ist, sie gibt den Müttern einen Stoff, ein Vlies, den sie in die Vagina einführen. Und nach der Geburt wird das Baby damit eingerieben. Mhm. Damit hat man also zumindest ein wenig... das kompensiert, dass die also gar nicht damit in Kontakt kommen. Da laufen jetzt Untersuchungen, ich weiß noch gar nicht, was da jetzt bei rausgekommen ist. Ich weiß nur, dass die Frau Domingos Bello, so heißt die, die hat erzählt, dass als die Mütter erfahren haben, worin es bei diesen Versuchen ging, keine mehr in der Kontrollgruppe sein wollte, also in der Gruppe, die ohne dieses Vlies einfach nur per Kaiserschnitt ihre Kinder zur Welt bringt, sondern die wollten alle diese Behandlung, also diese nachträgliche Einreiben der Kinder haben. Ich bezweifle, dass man den Frauen, die sich für Kaiserschnitt entscheiden, wirklich erklärt hat in allen Einzelheiten, was das für Konsequenzen hat und dass das eben nicht nur um ihre eigenen Organismus geht und ihr eigenes Leben, sondern vor allen Dingen auch um das Leben des Kindes und dass man dem Kind eine ganz wichtige, möglicherweise fürs ganze Leben prägende Situation dadurch nicht erspart, sondern im Gegenteil vorenthält.
Aber ich glaube auch, dass es ganz viele Ärzte gibt oder Mediziner, Geburtshelfer oder was, die das gar nicht wissen, die keine Ahnung davon haben, die sowas noch nicht gelesen haben, die sowas noch gar nicht auf dem Schirm haben, ne? die da gar nicht drüber nachdenken, so wie ich das vor deinem Buch auch nicht. Also ich wusste zwar Bakterien, da gibt es auch gute drunter, es gibt Parasitäre und so weiter, aber durch dein Buch habe ich eigentlich erst wirklich begriffen, Moment mal, da ändert sich ja das ganze Weltbild, die ganze Biologie ist ganz anders. Also nicht, dass Darwin nicht recht hat, das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern es ist eine Erweiterung, eine Vergrößerung. Wir haben noch ein größeres Mikroskop entwickelt auf diese Sicht jetzt so, ne? Und ich habe das vorher auch nicht gewusst.
Also es gab schon mal, ich glaube in den 70er, 80er Jahren, eine amerikanische Biologin, Lynn Margulis, die immer wieder sozusagen auf die Bedeutung der Mikroben und Bakterien hingewiesen hat und das Prinzip der Symbiose hochgehalten hat und gesagt hat, das ist eigentlich viel charakteristischer für das Leben, dieses Miteinander, dieses sich gegenseitig sozusagen, ich spitz mal zu, jetzt unter die Arme greifen oder sich Helfende, ist viel charakteristischer als dieses Gefressen und Gefressen werden. Das gibt es natürlich auch. Aber jeder Organismus kann nur dadurch existieren, dass er dieses Miteinander mit seinen Bakterien erlaubt. Das war wohl eine sehr schwierige Person, die natürlich auch, die war viel zu früh, die war ihrer Zeit viel zu weit voraus, ist stark angefeindet worden und hat dann mit entsprechendem Pfeffer auch reagiert. Also die war mit Vorsicht zu genießen. Aber heute, aus heutiger Sicht muss man sagen, das war großartig. Also die hat da wirklich Dinge gesehen schon damals, als man sozusagen über all diese Techniken, die das heute ja ans Tageslicht bringen, noch gar nicht verfügte. Und trotzdem war sie da absolut auf dem richtigen Wege.
Heute sagt man ja auch in der Biologie ist es doch allgemein Usus heute, dass man sagt, ja, das leitende Prinzip ist Kooperation, nicht der Kampf um bessere Klauen oder der Arten untereinander. Es gibt gefressen und gefressen werden gibt es auch, ja, aber das Hauptprinzip ist eigentlich Zusammenarbeit. Die Zelle hat immer versucht weiter und größer und hat geschluckt und hat gemacht und Mitochondrien gebaut und so weiter. Also es war immer irgendwas Kooperatives, das auch dazu führte, was nicht heißt, dass der Hai nicht auch fressen, also das ist was ganz anderes. Es gibt Fleischfresser und es gibt keine Fleischfresser.
Das ist die Frage, worauf man die Betonung legt.
Genau,
ne? Also ich meine, die Zelle selbst ist ja schon das Produkt einer Symbiose, weil wir wissen, dass Zellbestandteile, also Mitochondrien zum Beispiel und Chloroplasten, also die Organe der Pflanzenzelle, mit denen sie Photosynthese betreibt, dass die beide ehemals symbiotische Bakterienzellen sind. Die haben nämlich selbst DNS. Also außerhalb des Zellkerns befindet sich in diesen Zellorganellen noch DNS. Und da gibt es schon seit vielen Jahrzehnten die Theorie, dass in der Frühzeit des Lebens sich also Bakterienzellen sozusagen zusammengetan haben zu einer Symbiose. Und aus dieser Symbiose ist die höhere Zelle mit Zellkern und all diesen Zellbestandteilen hervorgegangen. Mhm. Also die Symbiose stand sozusagen ganz am Anfang, Pate. Sonst hätte es alles andere, was danach kam, nicht gegeben. Mhm. Also ich bin auch kein Freund von so einem Eier-Popeia-Naturbild. Ne?
Die ist kein Paradies in dem Sinne, dass sie ewiges Paradies.
Wir sollten jetzt auch nicht ins Gegenteil der Extrem fallen. Ja. Ne? Aber es ist bestimmt nicht nur dieses sozial-darwinistische Gefressen und Gefressen werden, sondern dieses andere Prinzip ist mindestens so stark. Ich würde schon sagen, es ist stärker, weil es sozusagen ganz am Anfang, aber natürlich muss die Energie für die Lebewesen irgendwo herkommen. Ne? Und die müssen sie entweder aus Pflanzen oder aus anderen Tieren beziehen.
Hat sich dein biologisches Weltbild, du bist ja Biologe, dein biologisches Weltbild nach dem Schreiben dieses Buches, hat sich das verändert? So hast du den Kenntnisstand und dein Kenntnisstand wird ja sicherlich größer sein jetzt als dieses Buch, weil da packst du ja rein, was rein muss sozusagen, aber du weißt ja noch viel, viel mehr. Hat sich das verändert?
Wie sieht das aus? Ich würde schon sagen, bloß was heißt das konkret? Ja? Also ich meine, ich kann jetzt mein Verhalten gegenüber anderen Lebewesen, ändere ich dadurch nicht.
Vielleicht philosophisch.
Aber ich finde, wir leben heute in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, alles fällt auseinander. Und da ist sozusagen diese Botschaft, die da aus der Biologie kommt, aus der belebten Welt, dass alles nur geht, weil es eben diese Kooperation gibt, kommt genau richtig. Also das hat mich damals sehr gefreut. Und ich weiß noch, als ich sozusagen, ich war damals auf dem, ich saß im Flugzeug und flog nach Akaba ans Rote Meer, um eine Gruppe von Korallenforschern zu begleiten da für eine Woche und las so ein bisschen über deren Arbeit vorher. Und da stieß ich dann gleich gleich im zweiten oder dritten Satz auf das Wort Holobiont, was ich noch nie vorher gehört hatte. Und dann wollte ich natürlich wissen, was das ist. Und dann habe ich sofort gemerkt, wie mich dieses Konzept gepackt hat. Mhm. Ja? Dass das was ganz Großes ist. Dass das wirklich sozusagen ans Fundament unseres Verständnisses von Lebewesen und von Leben überhaupt geht. Und deswegen habe ich mich da so mit Feuereifer dann reingestürzt. Und das war mir alles neu. Wie gesagt, dass es Symbiosen gab, das lernt jeder Biologiestudent. Aber welches Ausmaß das hat und dass es sozusagen gar nicht ohne das geht, das war mir nicht klar. Und das habe ich dadurch aufgenommen. Aber ich könnte nicht sagen, dass das jetzt sozusagen mein Verhalten irgendwie verändern würde.
Das ist, ja. Also mein Verhalten hat das jetzt auch nicht geändert, sondern mein philosophisches Bild hat sich dadurch schon verändert, wo ich einfach sage, das ist ein biologisches Weltbild, das gut tut. Also, das ich irgendwie annehmen kann für mich, wo ich auch sage, wow, dann habe ich also so viele, ich bin quasi so eine Art Lebensoase für diese Mitgeschöpfe. Ja. Dann sage ich mal Hallo zu denen, ist ja okay, genau. Die sagen ja auch Hallo zu mir. Ja. Will ich denen nichts Böses, die wollen mir auch nichts Böses und alles ist gut. Es kann Heilung daraus entstehen und was weiß ich noch alles. Bernhard, ich danke dir für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr, 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 sehr aufschlussreich.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Dr. Bernhard Kegel.